Ihr Lieben, wie geht es euch in diesen schwierigen Zeiten? Der Ukraine-Krieg, wir haben es eben schon gehört, in der Moderation ist allgegenwärtig und besetzt uns. Wie geht's euch? Wer möchte, darf etwas sagen, darf etwas nennen.
Grauen.
Bitte?
Grauen.
Grauen, ja, danke.
Verzweiflung,
danke.
Bedrückend,
ja.
Unverständnis.
Bitte?
Unverständnis,
ja.
Großartig, wie den Flüchtlingen geholfen wird.
Großartig, wie den Flüchtlingen geholfen wird, danke, Elke. Heidi, du, war das auch angesetzt?
Angst,
ja, Angst. Ich glaube, wir könnten noch viel mehr zusammentragen. Es ist wirklich so, dass es uns erschüttert. Das ist ja nicht einfach nur mal ein Problem irgendwie, sondern es erschüttert uns zutiefst. Ich war auch entsetzt, als ich es hörte. Ich war auch naiv. Ja, ich hatte gedacht, der macht das nicht. Der bleibt da vor der Grenze stehen. Der will eine Drohkulisse aufbauen, aber Putin wird nie angreifen. Und meine Frau sagte immer schon, sei nicht so naiv. Ich rechne damit, dass er es tut. Ich bin auch enttäuscht. Ich glaube eigentlich an die Kraft der Diplomatie und sollte es wirklich so sein, dass jetzt doch wieder nur der sich durchsetzt, der die Macht hat und nicht der auf der Seite des Rechtes steht? Also das ist wirklich eine Situation, die uns den Boden wegzieht unter unseren Füßen, die uns erschüttert und das belastet. Und so sind wir hier. Aber es gibt auch das Persönliche, es gibt auch im persönlichen Leben Phasen, wo wir erschüttert werden. Ja, ich denke an Menschen, die chronisch arbeitslos sind, die keine Stelle finden, über Jahre hinweg. Ich denke an Menschen, wo Beziehungen zerbrechen, wo Ehen kaputt gehen, wo Familien kaputt gehen. Ich denke an Menschen, die andere verlieren. Wir haben es eben gehört, wir haben in diesen Wochen und Monaten einige Verluste zu beklagen. Dass Menschen gehen, die geliebt sind. Und auch wenn sie vielleicht schon in einem fortgeschrittenen Alter sind, dann vermissen wir sie doch. Wir weinen doch. Wir sind traurig. Ich selbst muss das auch in dieser Woche erleben. Ein ganz enger Freund von mir verstirbt ganz plötzlich am Dienstagmorgen. Ein gesunder Mann, 46 Jahre alt, eine Frau, ein Kind. Wir haben zusammen studiert. Er ist Missionar in Thailand gewesen. Und ist einfach so tot umgefallen. Und dann fragt man sich, was soll das? Da ist noch nicht mal ein Funken von Sinn erkennbar. Da musste ich an Volker denken, bei dem es ja ähnlich war. Einfach so von jetzt auf gleich. Das sind Erfahrungen, die erschüttern. Und die Frage ist, und das ist meine Frage, die ich heute Morgen in dieser Predigt stellen und beantworten möchte. Wie können wir als Christen damit umgehen? Wie können wir damit umgehen, wenn wir so erschüttert werden? Was kann uns helfen? Wir haben eben schon eine Geschichte gehört. Die Geschichte, die wir gehört haben von diesen beiden Männern. Diese beiden Männer hatten genau diese Erfahrung, die wir auch kennen, nämlich erschüttert zu sein. Da war alles zerbrochen, alle Hoffnung zerbrochen, wie eine Seifenblase zerplatzt. Was war geschehen? Diese beiden Männer hatten Jesus von Nazareth kennengelernt, seine offene Art, seine barmherzige Art, sein Zugewandtsein. Sie waren fasziniert von Jesus. Sie hatten seine Wunder gesehen, sie hatten seine Reden gehört und sie wussten, auf den wollen wir unsere ganze Hoffnung setzen. Das ist der Erlöser, das ist der Retter. Auf den kommt es an, im Leben und im Sterben. Und so haben sie ein Stück ihrer alten Geschichte zurückgelassen für diesen Jesus. Und dann machen sie diese Erfahrung, an die wir auch in diesen nächsten Wochen wieder denken, die Erfahrung der Passion. Jesus wird gefangen genommen, er wird ungerecht verurteilt, er wird gefoltert, gegeißelt und am Kreuz stirbt er. Und damit sind alle Hoffnungen zerplatzt. Auch mit diesem Jesus ist es nicht anders. Und sie sind enttäuscht und erschüttert und wollen nur noch zurück in ihr altes Leben. Sie lebten in Emmaus, 10 Kilometer entfernt von Jerusalem, 2 Wegstunden entfernt. Sie wollen einfach wieder zurück und die Enttäuschung in Jerusalem hinter sich lassen. Und jetzt können wir an 3 Beispielen sehen, wie Gott sich einmischt und wie er diese unsicheren, verängstigten Männer, wie er ihnen aufhilft. Und ich hoffe, dass wir das ein oder andere davon lernen können für unser Leben. Das erste ist, Jesus ist an ihrer Seite. Die beiden Männer sind also unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Sie gehen des Weges und plötzlich gesellt sich Jesus dazu, aber sie merken nicht, dass es Jesus ist. Sie erkennen ihn nicht. Und das war manchmal typisch bei dem auferstandenen Jesus. Der war da und war doch nicht als Jesus erkennbar. Also es war irgendein Fremder, der mit ihnen dann auf dem Weg war. Und sie unterhalten sich und dann fragt Jesus, was sind das für Dinge, über die ihr redet? Nun könnte man doch sagen, warum stellt Jesus so eine Frage? Jesus wusste doch alles, ne? Der weiß doch alles. Warum fragt er so etwas? Wisst ihr, es ist oft so in der Bibel, dass Gott Fragen stellt, nicht weil er die Antwort nicht kennt, sondern weil er uns ermutigen will und motivieren will, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir reden. So war das im Paradies, als Gott fragt, Adam, wo bist du? Da geht es klar, da geht es nicht darum, hinter welchem Baum sitzt Adam, Gott hat ihn gerade aus den Augen verloren. Gott will Adam fragen, was ist los mit dir? Was hast du gemacht? Positionier dich mal. Oder Maria am Grab, Frau, warum weinst du? Was suchst du? Jesus will durch Fragen ein Gespräch ermöglichen. Und das tut er bei diesen beiden Männern auch. Worüber redet ihr auf diesem Weg? Und dann kommen sie ins Gespräch mit ihm. Und ihr Lieben, ich möchte euch das auch sagen. In unseren Krisen, ob es jetzt die Ukraine ist, ob es ein Verlust ist, reden ist so kostbar. Reden kann kostbar sein. Wir haben seit Jahren ein Trauercafé hier im Martin-Luther-Haus. Weil Trauernde oft die Erfahrung machen, wenn sie Trauer teilen, dann hilft das. Wenn man miteinander im Gespräch ist, auch über so eine Krise, dann kann das helfen. Also im Gespräch sein miteinander, aber auch im Gespräch sein mit Jesus. Wir haben die Möglichkeit des Gebetes und ihr Lieben, Gebet ist keine Pflicht. Wir müssen nicht irgendwie beten. Wir können beten. Was für ein Vorrecht. Wir dürfen gerade mit unserer Last, gerade mit dem, was uns plagt, dürfen wir zu Gott gehen und dürfen mit ihm im Gespräch sein. Und auch das Gespräch in der Seelsorge. Ich biete das an, andere bieten das an. Ihr dürft euch aussprechen. Es gibt keine Tabus, wenn wir reden. Alles bleibt bei mir. Ich will euch zuhören. Ich will für euch beten, euch segnen. Reden tut gut. Jesus ist an ihrer Seite und das möchte ich euch auch zusprechen. Es mag sein, dass ihr Jesus nicht spürt, dass ihr ihn nicht wahrnimmt. Aber Jesus sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Und das gilt dir auch heute, der du hier sitzt. Das ist das Erste. Jesus ist an unserer Seite. Das Zweite, Jesus erklärt den beiden Männern die Bibel. Er fragt, was ist los? Und sie sagen, sag mal, hat der nichts mitgekriegt? Ja, das ist doch das Stadtgespräch in Jerusalem, die Sache von Jesus. Bist du der Einzige, der keinen Plan hat? Und dann erzählen sie sich alles von der Seele, von Jesus, von seiner besonderen Bedeutung, aber auch von der Passion, von dem Leiden und Sterben. Jesus hört zu, aber dann wird er streng. Jesus kann streng sein. Der ist nicht immer harmlos und kuschelig. Er schimpft sie und sagt, warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum peilt ihr nicht, was die Bibel eigentlich sagt? Und dann nimmt er das Alte Testament auseinander, von Mose bis zu den Propheten, und erklärt ihnen, dass schon im Alten Testament beschrieben ist, dass es genauso sein würde. Dass der Messias leiden würde, dass er die Schuld der Welt auf sich nehmen würde. Das ist ja vorhergesagt. Und er erklärt ihnen vom Alten Testament her, dass sich genau das jetzt erfüllt hat. Er erklärt ihnen die Bibel. Und wisst ihr, die Bibel, das ist auch ein Schlüssel für unser Leben, für unseren Glauben und ich glaube auch für unsere Krisen. Wenn wir uns in der Bibel gründen, dann können wir die Erfahrung machen, getröstet zu werden. Dann können wir die Erfahrung machen, dass Gott zu uns spricht, dass Gott uns berührt. Das ist kein Rezept, ihr Lieben, das ist keine Garantie. Ja, es ist nicht so, dass in der Bibel alle unsere Fragen beantwortet werden. Ich werde keine Stelle finden in der Bibel, wo beantwortet ist, warum mein Freund mit 46 Jahren stirbt. Das wird nirgendwo beantwortet. Aber ich glaube und ich weiß, dass durch diese alte Heilige Schrift Gott spricht und Gott Ruhe bringt und mich zur Ruhe bringen kann. Und darum nennen wir auch dieses Buch Heilige Schrift. Nicht, weil es alle Fragen beantwortet, aber weil Menschen seit 2000 Jahren die Erfahrung machen, durch diese Worte komme ich mit Gott in Kontakt. Durch diese Worte berührt mich Gott. Und darum wollen wir auch hier im Martin-Luther-Haus eine bibelorientierte Gemeinde sein. Wir wollen die Bibel zur Sprache bringen. Wir wollen Mut machen, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Die Bibel spricht uns Mut zu. Ja, eben war Frau Mühle im ersten Gottesdienst, die das so sagte, dass Gott sagt, fürchte dich nicht. In dieser Zeit der Ukraine zu glauben, Gott hält die Welt trotzdem in seiner Hand. Sie entgleitet ihm nicht. Auch über unseren Schicksalsschlägen, das entgleitet ihm nicht. Fürchte dich nicht, ich bin da. Aber auch Kriege einzuordnen, einzusortieren, zu spüren, es gibt eben auch Bosheit in dieser Welt. Die Bibel ist wichtig, Gottes Wort ist wichtig. Es gibt keine Garantie, aber es gibt die Verheißung, dass wenn wir uns in die Bibel gründen, dass wir dann Ruhe und Gottes Begegnung haben dürfen. Und das Dritte, Jesus begegnet uns im Abendmahl. Die beiden Jünger kommen also nach Emmaus, da in ihr altes Zuhause, und sie sind unter, Jesus war die ganze Zeit dabei, hat mit ihnen gesprochen, und Jesus will jetzt gehen, er tut so, als wollte er weitergehen, aber die sagen, nee, bleib doch bei uns, ja, es ist dunkel, es ist kalt, es wird Abend, bleib lieber da. Und ich habe mich gefragt, ist das Gastfreundschaft? Ja, bestimmt auch. Ja, im Orient pflegte man Gastfreundschaft, aber das war mehr. Denn diese beiden Männer haben gespürt, und das sagen sie auch, sie sagen ja später, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. Die haben gemerkt, dieser Mann hat uns was zu sagen. Und dieser Mann berührt uns. Und dieser Mann, diesen Mann brauchen wir, den dürfen wir nicht wieder gehen lassen. Und dann sagen sie, nee, komm, bleib da. Und sie nötigen ihn, sagen, bitte und so. Und Jesus sagt, okay, ich bleibe da. Und dann setzen sie sich hin, wollen Abendbrot essen. Essen ist ganz wichtig, auch im Orient. Alles gut. Noch ist immer Jesus ist immer noch unbekannt. Und dann kommt eine Stelle, da werden drei Verben gebraucht, die sind von großer Bedeutung. Da heißt es, dann nahm er das Brot, dankte und brach's. Nur beim Abendessen. Und in dem Moment, als Jesus das tut, wird er plötzlich erkannt, sie erkennen ihn, das ist ja Jesus. Und sie wollen ihn vielleicht umarmen, wollen sich freuen, hey, du bist wieder da, das ist ja toll. Aber Jesus ist sofort wieder weg. Er ist sofort unsichtbar, ist nicht mehr da. Sie können ihn nicht festhalten. Aber sie machen die Erfahrung, er lebt, er ist lebendig. Und dann gehen sie voller Begeisterung zurück und kommen nach Jerusalem, wir haben das eben gelesen, ja, und sagen, wir haben Jesus gesehen. Und die sagen, ja, wir haben ihn auch gesehen. Das Ganze geht seinen Gang. Was ist der Punkt? Warum ist Jesus erkennbar in dem Moment, wo sie da Abend essen, wo es diese besondere Wendung gibt? Er nahm das Brot, er dankte und brach es. Diese Worte sind exakt dieselben Worte, die beim Abendmahl, bei der Einsetzung des Abendmahls genannt werden. Mache ich bei jedem ein. Er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern. Die Botschaft in diesem Text ist ganz einfach. Jesus kann erfahren werden im Abendmahl. Wenn wir Abendmahl feiern, so wie heute auch, kann Jesus erfahren werden, erlebt werden. Wenn wir ein bisschen eine kleinere Gruppe wären, wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich gerne mal mit euch darüber sprechen. Welche Bedeutung hat das Abendmahl eigentlich für euch? Warum? Also kommt ihr gerne zum Abendmahl oder sagt ihr, ach ja, das ist halt Tradition, das mache ich eben mit, weil es jetzt anliegt? Ja. Manche Leute gehen sogar nicht so gerne zum Gottesdienst mit Abendmahl, weil das ein bisschen länger dauert. Ja? Also welche Bedeutung hat das Abendmahl für dich? Mir ist auch aufgefallen, wenn wir in der Gemeinde über das Abendmahl reden, dann meistens über formale Dinge. Ja? Also haben wir monatelang diskutiert, durch die Reihen geben oder nach vorne kommen. Jetzt müssen wir uns wieder Gedanken machen, wenn wir ab März, wenn wir ab nächster Woche einen Gottesdienst haben, dann können wir auch nicht durch die Reihen gehen und so, da brauchen wir wieder ein neues Modell. Aber wir reden immer nur über die formalen Dinge. Die Bedeutung des Abendmahls, ja, die ist vielen gar nicht klar. Was bedeutet das Abendmahl? Was ist das Besondere? Da könnte ich jetzt 5 Stunden drüber erzählen, wie das die verschiedenen Konfessionen sehen, will ich nicht machen. Die zentrale Aussage des Abendmahls heißt, auf ganz geheimnisvolle Weise verbindet sich Jesus mit Brot und Wein. Wie gesagt, die Katholiken deuten das so, andere anders. Aber es geht um diese Aussage, Jesus verbindet sich mit Brot und Wein. Er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und damit sagt Jesus, wenn ihr das Abendmahl zu euch nehmt, dann komme ich zu euch. Dann komme ich selber zu euch. Ich bringe mich mit in euer Leben. Und was bringt Jesus denn mit? Um was geht es denn da? Das Abendmahl, im Abendmahl geht es ganz zentral um die Vergebung der Sünden. Das Abendmahl ist nicht irgendwann eingesetzt worden, sondern am grünen Donnerstag, am Tag, bevor Jesus starb. Und da geht es darum, dass unsere Schuld weggenommen wird, dass wir mit Gott in Verbindung gebracht werden, dass unsere Vergangenheit geklärt wird. Und ich mache euch Mut, wenn ihr gleich das Abendmahl zu euch nehmt, Brot, bei uns ist es ja Saft und kein Wein, dass ihr dann damit rechnet, jetzt kommt Jesus selber. Ja, er kommt im Wort der Heiligen Schrift, aber er kommt eben auch in den Sakramenten. Wir haben ja auch noch die Taufe. Durch diese Zeichen kommt er wirklich zu uns. Und ich mache euch Mut, ich spreche euch zu, Jesus will euch seine Liebe schenken, seine Vergebung und er kommt und ihr dürft mit einem offenen, erwartungsfrohen Herzen das Abendmahl feiern. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Ich habe etwas gemacht, was man eigentlich als Prediger nicht machen darf, die Passionszeit zu beginnen mit einer Osterpredigt, mit einer Ostergeschichte. Aber ich fand, das war einfach, ist einfach eine sehr gute Geschichte in dieser Zeit der Erschütterung, des Abschieds, der Katastrophen, des Krieges, einen Text zu finden, zu sehen, wie Gott uns begleitet, wie er an unserer Seite ist und wie er uns auch durch diese Tiefe hindurchführt. Und ich hoffe und bete, dass das ein oder andere für euch ein Impuls war, der wertvoll und kostbar ist. Amen.